Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterdenken, dem Wissenschaftspodcast der Uni Koblenz. Mein Name ist Christoph Asche und ich spreche in diesem Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Inka Engel mit WissenschaftlerInnen der Uni Koblenz über ihre Forschung. Und heute geht es um ein Thema, das den meisten von uns sehr vertraut sein dürfte, weil es gewissermaßen das Kind in uns weckt und weil es zum Leben vieler Menschen wie selbstverständlich dazugehört. Es geht um die Welt des Spielens und des Spielzeugs. Spielen gehört einfach zum Leben dazu. Aber warum eigentlich? Was macht Spielzeug so faszinierend, teilweise auch so streitbar? Und was verraten sie über uns und unsere Kultur? Genau darüber sprechen wir heute mit Wiebke Warburg. Sie ist Professorin für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Migration und Heterogenität an der Uni Koblenz und spielt nicht nur gerne selber, wie ich aus unserem Vorgespräch weiß, sondern forscht auch zum Spielen und zu Spielzeug. Herzlich willkommen, Wiebke. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Wiebke, es gibt diesen Spruch, Spielen ist die Arbeit des Kindes. Auf diese Sichtweise kommen wir vielleicht später noch im weitesten Sinne zu sprechen. Aber vorweg gefragt, kannst du dich daran erinnern, was in deiner Kindheit dein Lieblingsspiel oder dein Lieblingsspielzeug war?
Ja, ich würde sagen, da gab es mehrere Sachen, die ich gerne gespielt habe oder mit denen ich gerne gespielt habe. Beispielsweise habe ich mich erinnert an Bauklötze. Meine Mutter ist Krippenerzieherin gewesen. Und die habe ich ganz oft abgeholt. Das mochte ich total gerne, sie abzuholen nach der Arbeit. Und in der Kinderkrippe gab es eine wahnsinnig große Menge an Bauklötzen. So ganz einfache, farblose. Und man konnte traumhaft bauen mit diesen vielen Klötzen. Und daran erinnere ich mich sehr gut, dass mir das ganz viel Spaß gemacht hat. Und dass ich auch sie gerne abgeholt habe, aber noch lieber in der Krippe gespielt habe. Mit Kuscheltieren habe ich auch gerne gespielt. Federball haben wir ganz viel gespielt hier draußen. Und dann auch schnell Gesellschaftsspiele, Memory angefangen, Mensch, ärgere dich nicht, Mau Mau, also die klassischen Sachen. Und in der Familie dann ganz viel Rommi. Ja, immer in den Sommerurlauben jeden Abend, es wurde immer Rommi gespielt.
Ein Klassiker oder mehrere Klassiker. Die Bauklötze sind ja sehr reduziert. Und das klingt jetzt so, als hätte es sich dann so ein bisschen so weiter aufgebaut, so in der von der Komplexität der Spiele ist. Würdest du sagen, das ist so eine normale Entwicklung?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt unterschiedliche Spielarten, die auch sehr stark mit dem Alter und dem Entwicklungsstand der Kinder zu tun haben. Und angefangen wird mit dem Explorationsspiel, also das machen auch schon Babys, dass man denen was in die Hand gibt und die erkunden es mit den Fingern, aber auch mit dem Mund ja ganz viel und versuchen Geräusche zu machen und so. Also das nennt man in der Pädagogik und Erziehungswissenschaft Explorationsspiel. Und dann kommt schnell auch das Konstruktionsspiel, was wir dann mit den Bauklötzen haben. Also, dass man was baut und erschafft und sich freut, dass da etwas steht, was man gemacht hat. In einem gewissen Alter macht es ja noch mehr Spaß, es wieder kaputt zu machen. Aber irgendwann möchte man, dass es auch stehen bleibt.
Jetzt kann ich den Hörerinnen und Hörern verraten, dass du ein Spiel heute hier ins Podcast-Studio mitgebracht hast. Bevor du gleich vielleicht ein paar Sätze dazu sagst, was das für ein Spiel ist und warum das ein Spiel ist, das du möglicherweise gerne spielst, würde ich gerne noch von dir wissen, im Spiel lernt man ja manchmal besonders viel über den Charakter eines Menschen. Was würdest du denn sagen, welche Wiebke deine Mitmenschen denn im Spiel kennenlernen?
Also die Wiebke, die sie vielleicht auch sonst kennen, eine, die ein bisschen wettbewerbsorientiert ist.
Ah, ja.
Ja, also ich mag schon gerne gewinnen. Das ist schon was ich nicht nur beim Spielen bei mir beobachte. Ich war auch gerne gut in der Schule und ich mag das gerne, vorne an zu sein.
Nicht so schlecht.
Und das ist natürlich auch nur ein Aspekt meiner Persönlichkeit. Ich mag es auch gerne. Es gibt ja jetzt immer mehr auch Spiele, die man miteinander spielt, kooperative Spiele. Und das macht auch sehr viel Spaß. Und da merke ich auch meine andere Seite, die soziale Seite, die gerne mit Menschen was zusammen erschafft, zusammen überlegt, zusammen Forschungsprojekte durchführt. Also wo man auch meine Persönlichkeit, glaube ich, ganz gut drin hat.
Und das Spiel, was du heute mitgebracht hast, heißt Carcassonne. Dürfte vielen sicherlich was sagen. Vielleicht magst du trotzdem mal ein bisschen was dazu sagen, warum du es mitgebracht hast und was so ein bisschen der Charakter des Spiels ist.
Ja, eine von den Fragen war ja auch, die hast du mir jetzt auch schon gestellt, was Spielen in der Kindheit für mich bedeutet hat. Und ich habe auch drüber nachgedacht, wie das weitergegangen ist bei mir. Und ich habe als Jugendliche viel gespielt mit meinen Freundinnen und Freunden und während des Studiums auch. Und Carcassonne war eines der ersten Spiele, was ich mir selbst gekauft habe. Und deswegen habe ich das mitgebracht. Und es ist auch ein damals Spiel des Jahres gewesen, also ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Spiel, würde ich sagen. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass viele Menschen spielen können. Man kann das in unterschiedlichen Konstellationen spielen. Es gibt ganz viele Erweiterungen, die das schwieriger machen. Man kann es aber auch immer in der Grundversion spielen, die relativ leicht zugänglich ist. Ab 8 ist so die Altersempfehlung. Ich habe das ganz viel mit den Kindern meiner Schwestern gespielt. Und also da habe ich viele Spielerinnerungen einfach dran. Und deswegen habe ich das mitgebracht. Und zuletzt habe ich es gespielt, Silvester. Da war ich bei meiner Schwester, die Kinder sind jetzt erwachsen und wir haben das wieder gespielt und das war so witzig, wie auch der Wettkampf, der Wettkampf wieder loderte und die Persönlichkeitsmerkmale der unterschiedlichen Menschen zutage traten. Ja. Das habe ich einfach gesehen. Das ist ein schönes Spiel und man kann trotzdem noch ein bisschen auch reden nebenbei. Also es ist jetzt kein Spiel, was, deswegen hat es heute auch mitgebracht, wo man sich so drauf konzentrieren muss, dass gar keine Kommunikation mehr möglich ist. Ja. Also, Spiele gibt es ja auch.
Also ich habe ein bisschen mich eingelesen zum Spiel und es hieß, es ist eine gute Mischung aus einem komplexen Spiel, aber auch einem Spiel, dass es einem trotzdem einfach macht einzusteigen. Also man braucht jetzt nicht ewig, um es zu spielen. Mhm. Vielleicht daran noch anknüpfend, welche Bedeutung hat denn das Spielen generell heute für dich außerhalb deiner Arbeit?
Ja, also man kann sagen, also das Brettspielen ist auf jeden Fall ein Hobby von mir. Ich sage, das mache ich zusammen mit meinem Mann. Wir haben da auch eine schöne Arbeitsteilung. Er liest die Regeln und erklärt sie mir. Ich sage immer, ich muss ja in der Uni so viel lesen. Ich finde, das haben wir uns gut aufgeteilt und er kann auch sehr gut erklären. Von daher macht das total viel Sinn. Und wir haben ganz, ganz viele Spiele. Also ich glaube, wir könnten Spielecafé eröffnen. Kommen immer neue dazu und wir spielen abends, wenn es noch geht, so, wenn man sich noch dazu in der Lage fühlt. Aber wir haben eben auch unterschiedlich schwere Spiele. Manche einfachen kann man ja immer spielen, auch am Wochenende. Und im Urlaub viel.
Und ist Spiel für dich so eine Art Rückzugsraum?
Ja, man beschäftigt sich einfach mit anderen Themen, die nicht so unbedingt so viel mit dem Alltag zu tun haben und hat aber auch natürlich Herausforderungen, Denkherausforderungen, die auch anders sind als die, die man aus dem Beruf kennt oder auch sonst aus alltäglichen Sachen. Also das ist auf jeden Fall was so eine andere Welt ein bisschen ist. Also man tritt vielleicht, je nach Spielthema, kann man ja so ganz versinken in Spielen auch. Und es gibt immer, das ist auch so eine spieltheoretische Grundlage, man ist raus aus der Realität beim Spielen, aber es gibt immer auch einen Bezug zur Realität. Die meisten Spiele haben ja da irgendwelche Verknüpfungen, wie Carcassonne beispielsweise, dass es auf einer Stadt beruht, zumindest in loser Anlehnung und irgendwie versucht wird, da eine Verbindung zu schaffen. Und außerdem macht Spiel natürlich total viel Spaß. Kann auch frustrierend sein, aber dieses Spaß machen, das Außeralltägliche, das finde ich schon wichtig. Und ich finde, das hat man auch als erwachsener Mensch nicht nur beim Brettspielen, sondern auch, wenn man andere Spiele spielt. Zurzeit dürfte ich öfter mal mit Kindern auf den Spielplatz gehen und im Sand spielen. Und wie viel Spaß macht das denn, ne? Also das auch ganz großartig. Und da fand ich auch so dieses Außeralltägliche für mich dann, als Mensch ohne Kinder, zu sagen, wir sind im Sand und wir haben Zeit dafür, wir bauen jetzt hier was. Also das war
auch. Man nimmt sich ja auch den Raum dafür. Das ist ja auch mehr so ganz selbstverständlich, einen durchgetakteten Alltag.
Ja, da die Zeit muss man sich nehmen, genau.
Was würdest du denn sagen, welche zentralen Fragen dich in der Spiele- und in der Spielzeugforschung antreiben?
Da habe ich den Bezug, glaube ich, auch über meine Denomination, also das Heterogenitätsthema, spielt da sehr stark rein, zu sagen, welche Spiele, aber auch bei anderen Spielzeugen ist das eine große Frage, wie wird da Heterogenität, Diversität einfach auch repräsentiert in den Spielfiguren, in den Themen. Also das ist quasi so dieser Aspekt der Analyse von Spielen und Spielzeugen. Das finde ich ganz spannend, weil das spielpädagogisch auch eine wichtige Grundlage ist. Ich muss erstmal das Spielzeug kennen, ich muss die Spiele kennen, um zu sagen, um die auswählen zu können, für wen, für welche Menschen ist das ein Spielzeug, mit das man zusammenspielen könnte oder was Sinn macht, irgendwie zu spielen. Also das finde ich ganz wichtig, zu sagen, wie sind Spielzeuge gestaltet und welche Diversitätsmerkmale, Heterogenitätsmerkmale spielen da eine Rolle. Da entwickelt sich auch ein bisschen was. Vielleicht jetzt auch wieder rückläufig, da müssen wir mal gucken, was jetzt aktuell passiert. Aber in den letzten Jahren hat sich eigentlich gezeigt, dass mehr Diversität, nicht mehr nur weiße Menschen sind zu sehen, nicht mehr nur junge Menschen sind zu sehen, sondern eben auch mehr Menschen mit anderen Merkmalen werden abgebildet. Und das ist gut eben für die Identifikation von Menschen, die auch die Spiele spielen oder mit den Spielzeugen spielen.
Du hast jetzt kurz in einem Nebensatz eben gesagt, dass das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wieder rückläufig ist, diese Entwicklung. Kannst du da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen?
Ja, also Beispiel, das man ganz oft hört, ist die Barbie. Wir kennen sie alle, natürlich ein großes Streitobjekt auch unter Eltern. Wird die Barbie gekauft oder wird sie nicht gekauft? Und da hat es in den letzten Jahren so eine Entwicklung gegeben, angefangen mit den sogenannten Fashionistas, hießen die, dass der Spielwarenhersteller Mattel entschieden hat, es soll nicht mehr nur diese eine Form der Barbie geben, sondern auch eine, die Curvy Barbie hieß. Die war dann ein bisschen kräftiger, größere, kleinere, welche mit Prothesen und so weiter. Also da gab's eine Entwicklung, dass die Vielfalt der Barbie-Puppen sich deutlich gesteigert hat. Und jetzt mit dem erneuten Regierungswechsel in den USA, das Unternehmen ist in den USA, ist unklar. Wir wissen, wie da die Diskussion über Diversity-Fragen ist aktuell, ob sich das Unternehmen nicht dann entscheidet zu sagen, vielleicht hören wir mit dieser Diversity-Politik, die eigentlich wichtig war für unser Unternehmen, vielleicht wird das zurückgeschraubt. Also das gibt zuerst eine Pressemeldung, wo man sagen kann, das könnte vielleicht passieren.
Was ist denn aus deiner Perspektive, also aus der spielpädagogischen Perspektive jetzt, eigentlich überhaupt gutes Spielzeug? Also kann man das überhaupt pauschal so sagen?
Nein. Also es gibt so ein paar Kriterien, die darauf hindeuten. Das Wichtigste ist, die Spiele werden immer bewertet in Bezug auf das Spiel. Also man guckt immer, die sind immer nur ein Hilfsmittel zum Spielen der Kinder oder auch der Erwachsenen oder der Jugendlichen. Und es wird immer genau geguckt, wer spielt gerade, wer braucht ein Spiel, wer braucht ein Spielzeug und für wen ist welches Spielzeug dann in dem Moment am besten geeignet. Also würden wir vielleicht als erstes sagen, ein Spielzeug, das viel bespielt wird, scheint schon mal gut zu sein. Also da scheint irgendwas zu sein, was die Spieltätigkeit fördert, anregt. Das ist ein guter Hinweis. Und das passiert meistens, wenn das Spielzeug der individuellen Spielentwicklung der Kinder entspricht. Und sie nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert. Und wir kennen ja diese Altersempfehlungen, sind ja nur Empfehlungen, sind ja keine, so muss es sein, sich ein bisschen daran zu orientieren und dann natürlich trotzdem zu fragen, das Kind, mit dem ich gerade arbeite oder mein Kind, vielleicht kann das auch schon, ist vier, kann vielleicht schon mit einem Spielzeug spielen, das ab fünf ist, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber das kann auch kein hochkomplexes Brettspiel spielen, was die Altersempfehlung 10 hat. Da kann nur Frust entstehen und da wird nicht die individuelle Spielentwicklung, der individuelle Stand dieser Entwicklung in den Blick genommen. Und das ist schlecht. Und genauso Spielzeug, was unterfordert. Das würde man auch dann nicht aussuchen oder empfehlen. Die Idee ist auch, dass dann gleichzeitig aber auch noch die Menschen gefördert werden. Also dass quasi die Spielentwicklung weiter sich entwickeln kann, dass mit dem Spielzeug was Neues gelernt wird, neue Fertigkeiten angeeignet werden. Zum Anfang vielleicht ist das Farbenlernen oder sowas, ne? Dass man viele bunte Spielzeuge hat und das sagen kann, ach, dieser Klotz ist rot und dieser ist blau und sag du doch jetzt mal oder irgendwie sowas. Und das Kind kann das erst noch nicht, kann aber mit den Klötzern schon spielen, kann aber was dabei lernen. Genau, und das Wichtigste oder ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Spielzeuge vielfältige Spieltätigkeiten erlauben sollen. Also dass es möglich ist, nicht nur eine Sache zu spielen, sondern unterschiedliche Sachen. Wenn wir auf Carcassonne gucken, da haben wir ein Spiel, das ist eigentlich ein Legespiel. Wir haben kleine Kärtchen, da sehen wir Wiesenfelder drauf, wir sehen Burgfelder drauf und unsere Aufgabe ist, die so aneinander zu legen, dass sie gut passen und dass Straßen entstehen und Städte entstehen und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, das zu spielen. Man könnte aber auch versuchen, Kartenhäuser aus. zu bauen, wenn man sagt, ah, ich habe hier ein Spielzeug, ah, Kartenhäuser. Oder, was ich damit ganz viel erlebt habe, ist, dass das auch ästhetisch so ansprechend ist, dass die Karten einfach oder die Kärtchen gelegt werden, um ein schönes Bild zu machen. So, also, dass es schon passt, aber dass am Ende es nicht darum geht, irgendwie gegeneinander zu spielen, sondern man hat dann eine schöne Landschaft.
Das ist eine kreative Auslegung eines eigentlich etwas vorgegebenen Spiels oder Musters.
Ja.
Vielleicht noch eine Zusatzfrage. Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang die Möglichkeit von Kindern, ihre Selbstwirksamkeit zu erfahren oder zu entdecken?
Ja, wenn Kinder spielen, erleben sie sich ja ganz schnell und ganz oft selbstwirksam. Als Beispiel, Kinder spielen ja total gerne Erwachsene. Also spielen dann, wenn man dieses klassische Spiel Eltern-Kind-Spiel, spielen sehr gerne die Erwachsenenperson, die Eltern. Und warum machen sie das? Weil sie dann die Personen sind, die ansagen, ja, die potenziell mehr ansagen können. Das ist ja in Familien unterschiedlich. Kann man die Rollenaufteilung ist vielleicht nicht mehr ganz so starr, aber trotzdem ist das natürlich eine erwachsene Person. Was wissen Kinder, hat mehr Entscheidungsmacht, kann mehr Sachen alleine und selbstständig machen. Und dann im Spiel diese Rolle zu übernehmen, macht einen ganz die Aufgaben dann auch zu schaffen. Natürlich ist ja imaginär. Dann habe ich gekocht und dann habe ich das hier, dann bin ich Auto gefahren, habe das alles erledigt, wir sind bei Oma und Opa sicher angekommen und so weiter. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass dieses Spiel dazu beiträgt, dass man sich selbstwirksam erlebt. Bei Brettspielen auch. Ich kenne die Regeln, ich kann sie anwenden, ich kann gewinnen oder Zweite oder Dritte werden, ich kann das Spiel erklären anderen Leuten. Da ist es ganz viel Potenzial zu sagen, man empowert beim Spiel.
Ich habe in der Vorrecherche gelernt, dass Arme und Reiche schon im Mittelalter unterschiedlich gespielt haben. Also der Nachwuchs der Fürstenhäuser zum Beispiel hat aufwendig gearbeitete Zinnsoldaten als Miniaturfiguren bekommen oder prächtig ausgestattete Puppenküchen mit Geschirr aus Zinn, während die Kinder der armen Bevölkerung wiederum damals, die betteln und Geld verdienen mussten, sich mit Kastanien, Eicheln, Tannenzapfen und sowas eigene Welten gebaut haben. Lassen sich aus deiner Perspektive auch heute noch beim Spielen soziale Unterschiede erkennen und wenn ja, welche sind das?
Ich glaube, und jetzt sage ich mit Absicht glauben, es gibt sie. Das Interessante ist, es gibt so gut wie keine Forschung dazu. Ich habe jetzt in Vorbereitung ein bisschen geguckt und Hein Rette hat schon während mehr als 40 Jahren gesagt, dass die schichtbezogene Perspektive auf Spielmittel, dass die ganz untererforscht ist und das ist tatsächlich immer noch so. Also, dass wir relativ wenig wissen, außer dass die finanziellen Mittel natürlich in Familien, die weniger gut situiert sind, eingeschränkt sind und deswegen das Spielmittelangebot mit aller größter Wahrscheinlichkeit geringer ist. Und Hein Rette hatte damals auch eine Studie durchgeführt und unterschiedliche Schichten verglichen, Familien. Und da hatte er auch herausgefunden, dass so die Grundspiele, die waren alle da, Bälle, Puppen und so weiter, das hatten alle. Aber wenn es dann in ein ausdifferenzierteres Spielzeugangebot ging, da waren dann die Familien mit weniger Geld deutlich benachteiligt. Also da hatten sie dann weniger. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt Spielzeug, Spielwarenkosten immer noch viel, immer noch eine große Rolle spielt. Es aber auch viele Strategien gibt heute, um damit umzugehen, wie beispielsweise Secondhand zu kaufen. Und dadurch, dass es so viele Spielzeuge gibt, kriegt man dann auch viele, die vielleicht noch gut erhalten sind, zu einem kleineren Preis. Und so ist vielleicht die Schere nicht ganz so groß. Er hatte damals aber auch, Hein Rette, in seiner Untersuchung herausgefunden, dass die Idee, wie wichtig Spielen für Kinder ist, sich auch unterschieden hat. Also dass Mittelschichtfamilien das sehr wichtig fanden, dass Kinder spielen, frei spielen und so weiter. Und dass in den Familien, die noch eher mit Existenzsicherung noch mal stärker befasst waren, das nicht ganz so eine große Rolle gespielt hat. Aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen älter. Mhm. Aktuell kenne ich so gut wie keine Studien. Es gibt ein bisschen was zum digitalen Spielzeug. Und da war auch dann die große Frage, wie können wir uns das leisten, Smart Toys zu kaufen? Und da wird dann auch gespart, weil die Kinder sollen die schon auch kriegen. Dann wird gespart, zusammengelegt mit Familienmitgliedern und so weiter, damit die Kinder das auch bekommen. Während in Familien, die wohlhabend sind, das selbstverständlich zum Ensemble gehört, diese Sachen mehrfach da sind und gespielt werden kann.
Ja, also vielleicht das Überangebot als ein möglicher Indikator, das Angebot generell.
Mhm.
Ja, ist noch gar nicht so lange her, dass sich so die Ansicht verfestigt hat, dass Arbeit, Spiel und Lernen Gegensätze sind. Und dass ja Spielen eine Art nutzlose, infantile Tätigkeit ist, die, wenn überhaupt, als Vorstufe zum Lernen angesehen werden kann. Wann hat sich das geändert und warum würdest du sagen, dass Spielen und Lernen zusammengehören und zwar in allen Lebensstufen?
Ganz genau kann ich das tatsächlich nicht sagen, wann sich das geändert hat. Ich würde sagen, das hat viel damit zu tun, dass angefangen bei den 1950er, 60er, 70er Jahren, da gab es eine große Spielforschungsinitiative. Also da war wirklich Spielzeug ein großes Thema in der Bundesrepublik. Viele Veröffentlichungen, viele namhafte Kollegen, fast nur Kollegen, die sich damit beschäftigt haben und das Spielen an sich und seine Potenziale einfach untersucht haben. Und da sind dann natürlich die Ergebnisse, dass man die Persönlichkeit sich entwickelt, dass man kognitiv gefördert wird, emotional, sozial, also eine ganze Bandbreite an positiven Effekten, die das Spielen mit sich bringt, dann in diesen Forschungsprozessen zutage getreten. Und ich denke, dass das ziemlich gut kommuniziert wurde und dass das dann auch in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen ist, dass Spielen etwas ist, was Kindern gut und was einfach ihre Hauptaufgabe, ihre Arbeit, haben wir ja schon gehört, ihre Arbeit ist. Sie können, dürfen, müssen spielen und dabei lernen sie ganz viel, aber der Spielaspekt steht im Vordergrund.
Hast du eine Idee, warum das gerade in der Zeit aufkam, diese Forschung und auch diese Ansicht? Ich meine, so unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, war schon, glaube ich, eher Ende der 50er Jahre, Wirtschaftswunder und so weiter. Also da gab es ja auch diese ganze Freisetzung, wer musste noch arbeiten. Es gab viel Wohlstand tatsächlich, nicht für alle, aber doch in breiten Teilen der Bevölkerung. Und das Ideal der Kindheit, das es schon länger gab, also diese Erfindung der Kindheit, dass es eine Phase gibt, in der man freigestellt ist vom Arbeiten und spielen darf und lernen darf und so weiter. Dieses Ideal, dass es als bürgerliches Ideal schon länger gab, hat sich dann weit verbreitet und Kinder mussten wirklich nicht mehr arbeiten oder selten helfen, vielleicht noch Betrieben. Und ich denke, da gab es eben auch diese Freisetzung in der Zeit.
Um nochmal diesen Spruch vom Beginn unseres Gesprächs aufzugreifen, Spielen ist die Arbeit des Kindes. Würdest du diese Sichtweise unterstreichen?
Kommt so ein bisschen an, wie man Arbeit definiert. Also in der konservativen Definition ist ja eher Arbeit immer was ganz Zielgerichtetes und etwas, was vielleicht nicht unbedingt Spaß macht, würde ich heute nicht mehr sagen. Also meine Arbeit macht mir ja viel Spaß, aber so dieses, was macht das Spielen eigentlich aus? Nämlich, dass es weitgehend zweckfrei ist, dass wir intrinsisch motiviert sind, wir haben Lust zu spielen, wir wollen spielen, wir haben Freude daran zu spielen und es ist auch ein bisschen von der Realität abgekoppelt. Und bei Arbeit ist das ja meistens, sind diese Punkte nicht so wichtig, obwohl wir natürlich Gamification und so weiter auch Entwicklung haben, wo das Spielen in die Arbeit reinkommt. Von daher, ich glaube, kann man sagen, die Arbeit. Und die Spielen ist die Arbeit des Kindes, ja, genau.
Du hast dich in deiner Forschung auch mit der Frage auseinandergesetzt, nach welchen Kriterien Eltern Spielzeug, beziehungsweise du nennst es, glaube ich, teilweise auch Spielmittel für ihre Kinder auswählen. Kannst du einen Einblick geben, welche verschiedenen Motive dir da entgegengekommen sind?
Also, ja, der begriffliche Unterschied, der ist in der Spielpädagogik ganz wichtig, weil man sagt, Spielzeuge sind Spielmittel, die extra zum Spielen hergestellt wurden. Also Spielmittel ist ein Überbegriff, der alle Materialien, alle Dinge, mit denen gespielt wird, meint. Also auch, wenn ein Kind mit einem
eine Kastanie.
Ja, mit einer Kastanie spielt oder irgendwie so ein Naturmaterial, dann sind das auch Spielmittel, weil damit gespielt wird. Aber Spielzeuge sind Dinge, die produziert wurden zum Spielen. Und da unterscheidet man nochmal Spielzeuge, die man selbst macht, wie eine selbstgenähte Puppe oder Spielwaren, die industriell produziert werden. Und im Grunde genommen machen wir die meisten Spielwarenforschung, aber man nennt es halt nicht so, weil es so ein bisschen sperriger Begriff ist. Aber es hieß ja früher, glaube ich, auch Spielwarengeschäft. Vielleicht heißt es auch heute noch so. Das weiß ich gar nicht so genau, aber es ist so, dieses Spielzeug ist eigentlich der am weitesten verbreitete Begriff und deswegen benutzen wir den auch viel. Ja. Und, es sind ja auch diejenigen Spielmittel, die kommerziell hergestellt werden, auch gemeint damit. Und wir hatten eine Studie durchgeführt und Familien interviewt, also Gruppeninterviews mit Familien. Die waren ganz unterschiedlich zusammengesetzt, je nachdem, wie Familien, wie die so waren. Manchmal die Eltern und die Kinder, manchmal waren auch noch die Großeltern dabei. Manchmal hatten die Kinder keine Lust zu bleiben und sind gegangen. Und mit denen haben wir gesprochen und gefragt, was sind eigentlich Aspekte, nach denen ihr Spielzeug auswählt? Und da ging es aber dann tatsächlich nur um die, die gekauft werden, um die Spielzeuge. Und grob gab es 5 Bereiche. Und das erste war das Material, das darauf geachtet wird. Also die große Frage, Plastik oder Holzspielzeug. So, also eins war wirklich ganz oft genannt. So als was ist wertiger, ja. Genau. Also was soll man irgendwie billiges Plastikspielzeug? Das wollen wir nicht. Das ist natürlich auch viel Normatives dabei. Das wird ja auch häufig gekauft und verkauft. Aber das war so eine große Frage. Und natürlich, dass es gesundheitlich unbedenklich ist für alle Eltern, ganz wichtig, die Schadstoffe und sowas. Dann haben wir eben auch schon gesagt, ökonomische Aspekte sind wichtig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, also was bekomme ich eigentlich, wenn ich so und so viel Geld ausgebe, lohnt sich das, dieses Spielzeug zu kaufen? Und auch können wir uns das leisten? Da fand ich ganz interessante Mechanismen. Manche Familien haben dann gesagt, wir haben ein Spielzeugbudget, so und so viel darf ausgegeben werden über das Jahr, dann noch vielleicht zum Geburtstag was. Und wenn die Wünsche zu groß wurden, dann hat man geguckt, wie man die Verwandten oder Bekannten oder Paten und Patinnen dazu animieren konnte, was Geld dazu zu geben. Also so schon auch finanzielle Überlegungen spielen da auch eine große Rolle. Ein dritter, der für alle wichtig ist, ist, wie wird eigentlich damit gespielt? Wird das Kind wohl spielen mit dem Spielzeug? Also die Imagination, ich kaufe das und ich kann mir gut vorstellen, dass unser Kind damit spielt, weil es beispielsweise schon ähnliche Spielzeuge hat oder weil wir das Lego-Sortiment erweitern und sich das schon wünscht. Also das ist auch ganz wichtig zu sagen, damit wird gespielt oder ich wünsche mir, dass damit gespielt wird, weil ich als Kind vielleicht damit gespielt habe. Also man schenkt ja auch oft gerne Spielzeuge, die man selbst als Kind gut fand und hofft dann, dass die Kinder ebenfalls gerne damit spielen, dass sie lange damit spielen, dass sie kreativ damit spielen. Also so dieses Ganze, das ist ein schönes Spielen, wird ein gutes Spielen und das ist wichtig. Dann Förderaspekte spielen auch eine Rolle. Lernen die Kinder was dabei? Also beim Scrabble vielleicht buchstabieren oder mit Würfel mit Zahlen spielen, rechnen und so weiter. Oder lernen sie was über Geschichte. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche geschichtliche Möglichkeiten. Und ein Aspekt, den es vorher so noch nicht gab, den wir ganz spannend fanden, war der 5. Aspekt, die sozio-emotionale Komponente, nämlich es ging sehr viel darum, den Wünschen der Kinder zu entsprechen. Und das findet man eben bei pädagogischen Kriterien sonst nicht. Also wenn wir nur sagen, aus einer pädagogischen Perspektive beurteilen wir Spielzeug, frage ich nicht, die pädagogische Fachkraft möchte gerne, dass dieses Kindergartenkind es gerne sie mag, ne? Oder die Fachkraft mag. Und deswegen suchst du dieses Spielzeug aus, aber in Familien ganz, ganz wichtig, ne, zu sagen, die Kinder äußern diese Wünsche, wir wollen sie nicht enttäuschen, wir wollen ihnen eine Freude machen, sie sollen einfach irgendwie das bekommen, was sie auch wollen. Und je älter die Kinder werden, umso stärker wird der Einfluss dieser Komponente. Den kleinen Kindern kann man immer noch die Barbie, wenn wir wieder davon reden, ausreden, aber irgendwann ist der Wunsch vielleicht so stark, dass man dann sagt, okay, du willst diese Puppe haben. Du bekommst diese Puppe.
Die Frage, ob das so eine gute Idee ist oder so eine gute Entwicklung, dass die Kinder da so viel Mitspracherecht haben.
Ja, das wird die Zukunft zeigen. Das wird die Zukunft zeigen, glaube ich. Aber ich würde sagen, dass sich das eben verändert hat. Also, dass die Wünsche der Kinder haben bestimmt früher auch eine Rolle gespielt. Dass man sagt, ich kaufe was, was ich denke, was dem Kind gefällt. Aber dass die geäußerten Wünsche so stark sind und man Angst hat, wenn man denen nicht entspricht, dass das vielleicht negative Konsequenzen hat.
War deine Auflistung jetzt schon eine Gewichtung oder würdest du sagen, Es gibt da eine ganz andere Reihenfolge von Bedeutungen, die da reingelegt wurden von den Interviewten und Befragten.
Das ist unterschiedlich bei den Familien, was die als wichtig sehen. Für manche war das zum Beispiel mit Material gar nicht so wichtig. Mhm. Also die haben dann gesagt, ja, ist uns egal, ob das also aus Holz ist oder nicht. Oder irgendwie was, wir gucken uns keine Prüfsiegel. Also das war sehr unterschiedlich in den Familien auch. Wie viel Förderung muss sein? Wir hatten auch eine Familie, da haben die gesagt, also auf pädagogisch wertvoll, das ist uns nur wirklich ganz egal. Ne? Also haben sie so gesagt, um sich davon zu distanzieren, aber dann hat man gemerkt, bei dem, was sie gesagt haben, wie sie Spielzeuge auswählen, hat es schon durchaus Förderaspekte gehabt und so weiter. Ne? Aber sie wollten halt dieses Label nicht haben, pädagogisch wertvoll, es muss immer gefördert werden und so weiter. Ja. Und das war eine qualitative Studie, von daher kann man auch nicht so sagen, wie das so verteilt ist. Aber ich denke, da gibt es Unterschiede in den Familien, was da in Bezug auf die Aspekte.
Würdest du sagen, dass analoge Spiele mit ihren Regeln, ihrer Haptik und auch ihrem Geselligkeitscharakter vielleicht pädagogisch anders wertvoll sind als jetzt Games auf Tablets, Smartphones und Co.?
Ich bin jetzt nicht die digitale Spieleforscherin. Ich würde da immer vorsichtig sein mit Bewertungen. Also ich habe jetzt ein bisschen gelesen und war erstaunt, dass die Kollegin, die pro digitale Spiele argumentieren, fast die gleichen Aspekte als förderlich ansehen, die ich sagen würde, die man bei analogen Spielen einfach lernt. Also da war auch Kreativität, man kann strategisches Denken lernen, man kann sich konzentrieren, man kann kreativ sein. Also es waren so... Man kann zusammenspielen, genau auch. Also so sagen, wo ich sage, ist ja interessant eigentlich, wenn man das jetzt so abgleichen würde, kommen wir nicht auf viele Unterschiede. Da würden sie auch noch sagen, motorisch mache ich auch was, ne, mit dem Controller oder mit der Maus oder was auch immer, ne. Das ist vielleicht was anderes als eine Karte halten oder eine Spielfigur halten. Aber es hat auch einen Wert. Also von daher muss ich als Heterogenitätspädagogin antworten, wahrscheinlich ist beides gut und beides auch potenziell gefährlich. Also wenn ich dran denke, ich spiele in einer Spielehölle oder wie man es nennen möchte, 48 Stunden am Stück ein episches Spiel und gehe auch nicht raus an die frische Luft, esse nichts Gesundes, ist das sicherlich auch nicht.
Das stimmt,
ist das vielleicht auch nicht so wertvoll. Also ich glaube immer ein gesundes, alles wäre gut, dass die Kinder lernen, wie man analoge Spiele spielt, wie man damit sich, wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt, die tatsächlich neben einem sitzen und wo der Körper der andere natürlich auch co-präsent ist, wo man miteinander lacht, wo es keine Verzögerungen gibt, auch im Sprechen. Das ist ja das, was mich am meisten stört an den digitalen Sachen, dass man das Gefühl hat, irgendwas passt immer gerade nicht so, aber das liegt vielleicht auch an meiner Internetverbindung und nicht grundsätzlich daran. Aber ich würde sagen, aktuell gibt es alle Spiele und ich würde darauf achten, dass es versuchen, ein ausgewogenes Verhältnis einfach des Spielens zu gestalten und in Bezug auf digitale Sachen insgesamt so viel Medienkompetenz den Kindern zu vermitteln, dass sie alleine merken, das ist jetzt zu viel. Das ist total schwer, das weiß ich, aber vielleicht unsere große Aufgabe heute, Heranwachsende dazu zu befähigen, ihren eigenen Konsum kritisch zu hinterfragen. Müssen wir als erwachsene Personen auch machen, was wir mit dem Smartphone machen und so weiter. Schließe mich auch nicht aus. Das ist vielleicht auch schon zu oft in der Hand.
Gerade wir.
Ne? Ja, genau. Und dann zu sagen, wie kann man das vermitteln, ohne jetzt digitale Spiele als besonders schlecht oder irgendwie schlechter darzustellen.
Gerade weil Kinder ja auch viel in der Nachahmung leben.
Mhm.
Ein spannendes Projekt aus der jüngeren Vergangenheit, das du gemeinsam mit Professor Dr. Claudia Quaiser-Pohl leitest, ist Power Games, das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert wird. Vielleicht kannst du einmal erklären, was hinter dem Projekt steckt und vielleicht auch welche Ziele es verfolgt.
Ja, gerne. Also das Projekt liegt mir ganz besonders am Herzen, weil es ein Spieleprojekt ist. Das erste und drittmittel geförderte Spieleprojekt. Und das da haben wir uns sehr gefreut, dass wir die Förderung gekriegt haben vom Ministerium und dass wir die Möglichkeit haben zu sagen, es gibt viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, das Spielen von Brettspielen hat so viele positive Auswirkungen, dass Kreativität, wir haben es eigentlich alles schon gesagt, ein strategisches Denken, Kommunikation, Sprachfähigkeiten, Empathie entwickeln anderen Menschen gegenüber. Also ganz viele positive Aspekte, die damit verbunden sind. Und auf der anderen Seite wissen wir aber, es gibt Menschen, die vielleicht nicht so einen guten Zugang haben zu Brettspielen, weil Brettspiele auch teuer sind. Hm. Also erstmal muss man vielleicht wissen, dass sie so viele positive Nebeneffekte auch haben, nicht nur Spaß machen. Und sie kosten aber auch wirklich viel. Sie kosten wirklich viel Geld. Ja. Also gerade wenn man auch auf die Spielemessen geht oder diese, je komplexer es wird, umso mehr wird es. Und das heißt, da sind wir wieder beim sozioökonomischen Hintergrund. Wer kann sich das leisten? Wer hat die Spiele? Und viele haben die nicht. Was außerdem noch eine Beobachtung ist, dass in der Spiele-Community Frauen und Mädchen unterrepräsentiert sind. Und das ein Hobby ist, was in der Tendenz mehr von männlich gelesenen Personen ausgeübt wird. Und das verändert sich so ein bisschen, aber man sieht schon doch noch Spieleautoren, SpielekritikerInnen, die sind doch noch zu einem größeren Teil männlich gelesen. Und ich denke, das ist eine gute Berufsaussicht eigentlich auch. Das ist was man mit Spaß machen kann. Spiele entwickeln beispielsweise oder Spiele erklären. Es gibt ja 1000 Kanäle, ja. Die sich, glaube ich, auch vielleicht, die vielleicht auch rentabel sind, in denen How-to-Play-Videos gedreht werden und so weiter. Und das war unsere Idee zu sagen, in unserem Transferprojekt möchten wir diese positiven Erkenntnisse, die es aus der Forschung gibt, übertragen in ein Praxisprojekt, in dem Mädchen davon profitieren, indem wir Spielegruppen einrichten. Und da haben wir unseren Praxispartner, das Haus der offenen Tür hier in Metternich, gefunden. Und die hatten Lust, das mit uns auszuprobieren. Und mit denen haben wir jetzt Spielegruppen eingerichtet. Also die erste im Haus Metternich, aber es ist auch noch in Koblenz, in anderen Jugendzentren gibt es auch noch die Spielegruppen. Und da können die Mädchen einmal die Woche hingehen und mit Hilfskräften und mit einer sozialpädagogischen Fachkraft Spiele spielen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis es angelaufen ist, weil es gibt natürlich auch Vorbehalte gegenüber Angeboten, die nur für Mädchen sind. Also das ist klassisch bekannt aus der Mädchenarbeit, dass das ein bisschen, komisch, ja genau, beäugt wird. Wieso muss denn alleine? Gibt es einen besonderen Förderbedarf oder warum werden die anderen ausgeschlossen und so weiter? Aber gleichermaßen gibt es eine lange Tradition von diesen Mädchenangeboten, die immer davon ausgehen, dass die, man nennt das die homosoziale Gruppe, also die homosoziale Mädchengruppe, sich gegenseitig unterstützt und Freiräume lässt, die vielleicht nicht da sind, wenn Angehörige anderer Geschlechter anwesend sind. Und da gibt es viele Befunde, die dafür sprechen, und haben wir gesagt, das packen wir doch zusammen, dieses Spielen und die Mädchen nur unter sich. Und das läuft jetzt ein paar Monate und es wird gespielt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Wie wird das denn angenommen?
Ja, also nicht ganz so gut, wie wir gehofft hatten. Wir hatten es eigentlich für Jugendliche konzipiert. Wir sind jetzt ein bisschen weiter runtergegangen. Jugendliche hat sich wohl gezeigt, schon ein bisschen spät. Der Zug ist dann abgefahren. Ja. Jetzt fangen wir mit 8 an, ist so die untere Grenze. Und da wird das gut nachgefragt. Also da kommen Mädchen. Es ist ja offene Jugendarbeit, immer freiwillig. Und manchmal kommt man dann auch nicht. Aber doch in einer gewissen Regelmäßigkeit kommen die Mädchen und spielen Spiele, die sie vorher auch nicht gespielt haben, die sie nicht kannten und entwickeln sich weiter. Ja.
Also das Projekt fördert sozusagen die Integration und die Selbststärkung von Mädchen mit Migrationshintergrund, könnte man das vielleicht so formulieren.
Genau. Was wir auch stark sehen, das Sprechen auch. Wir haben so ein paar Spiele, Just One spielen die zum Beispiel total gerne und das ist ein Spiel, da erklärt man in einem kooperativen Setting mit Wörter, also eine Person weiß das Wort, kennt das Wort nicht, die anderen kennen das Wort und müssen auf kleine Täfelchen aufschreiben, Wörter, die das erklären können. Also man darf das Wort nicht benutzen, ja. Aber Brettspiel, weiß ich nicht, würde man Freude, Würfel, ja. Irgendwie sowas. Und dann hat die Person diese Auswahl an Wörtern und muss dann das Wort raten. Und dann müssen die auch die Mädchen auch aufschreiben auf so kleine Titelchen diese Wörter, die sie da zur Verfügung stellen. Und da wird gesprochen und geschrieben. Also auch wird Sprache gefördert. Und da helfen dann die studentischen Hilfskräfte auch mal, wenn man nicht weiß, wie ein Wort geschrieben wird. Aber wissen wir auch, das passiert uns ja einmal, dass wir nicht wissen, wie ein Wort geschrieben wird. Und das spielen die total gerne. Ja. Das auch nicht alle, aber viele haben da sehr viel Spaß dran.
Haben da alle den Mädchen denselben Zugang zum Thema Spielen oder gibt es da vielleicht kulturelle Unterschiede?
Das können wir so nicht so gut sagen. Ja. Manche kennen Spiele von zu Hause, manche kennen keine. Woran das liegt, das können wir schlecht sagen. Mhm. Also das haben auch nicht alle einen Migrationshintergrund. Wir haben das dann geöffnet und haben gesagt, es dürfen alle Mädchen, die Lust haben, mitspielen und die ins Jugendzentrum vielleicht gerade kommen. Und da gab es so ein paar, die kannten ein paar Spiele, aber viele Spiele von denen, die wir da mitgeben haben, kennen sie auch nicht.
Mhm. Wenn wir schon mal gerade beim Thema Brettspiele sind und Projekte, bei denen Brettspiele eine Rolle spielen, würde ich ganz gerne auch nochmal kurz auf das Projekt Board Games in African Schools eingehen, an dem du auch beteiligt bist. Kannst du das Projekt kurz skizzieren, das ja in Tansania verortet ist, wenn ich das richtig gelesen habe?
Das ist richtig. Mhm. Das mache ich auch zusammen mit Claudia Kaiser-Pohl. Und wir sind witzigerweise darauf gekommen, weil wir auf Dienstreise waren in Tansania und gesehen hatten, dass im öffentlichen Raum in Tansania ganz viel gespielt wird. Bao vor allen Dingen, haben wir gesehen, so eine Clubs und haben gedacht, ist ja verrückt, hier wird so viel gespielt und da wollen wir doch mehr dazu wissen. Dann hatten wir Interviews gemacht mit Spieleclubs hatten wir das dann, glaube ich, genannt. Und da ist dann interessanterweise rausgekommen, dass die Idee war, dass man dieses Bao zumindest erst im späten Jugendalter und im frühen Erwachsenenalter erst spielen soll. Und Kinder sollen das lieber noch nicht spielen, weil die Kinder sollen lernen. Also dann eine strikte Trennung zwischen Spielen, also dieses Brettspiel zumindest, und Lernen. Und dann hatten wir irgendwie die Idee zu sagen, ach, wir gucken doch mal was an der Schule so an, was an den Schulen, die wir da haben, so für spielbezogene, gamebezogene Unterrichtsstrategien, Maßnahmen gibt und so weiter. Und die gab es so gut wie gar nicht. Es war schwer umzusetzen, weil die Klassen teilweise sehr, sehr groß sind. Also das ist auch einfach, die Rahmenbedingungen sind einfach ganz anders. Und hatten dann aber schnell eine Schule gefunden in Marengo, in der Nähe vom Kilimanjaro. Und die hatten Lust, mit uns ein Projekt zusammen zu machen. Dann haben wir die Chance genutzt und gesagt, Studierende hier in Koblenz, wer hat Lust, ein Projektpraktikum zu machen in Tansania an der Schule, um dort Spiele einzuführen und mit den Kindern dort Spiele zu spielen.
Spiele aus unserem Kulturkreis.
Genau. Mhm. Und die haben wir dann genommen, weil eben die Erwachsenen uns gesagt haben, die Kinder sollen nicht die Spiele von dort, sie sollen Bau nicht spielen. Und hatten wir, erst war unsere Idee natürlich, dass es wird nicht gespielt. Wir wissen aber, Spielen hat viele positive Effekte, auch auf andere schulische Leistung. Und dann haben wir gedacht, das kann man dann natürlich nicht machen. Wenn man vor Ort sagt, Kinder sollen das nicht spielen und dann spielen wir es plötzlich in der Schule. Und deswegen hatten wir dann Spiele rausgesucht, die vor allen Dingen die mentale Rotationsfähigkeit fördern, also dass man im Kopf sich überlegt, wie ein Objekt gedreht wird, um es aufeinander zu setzen. Also sind die Spiele. Also mentale Rotation, da geht es darum, da hat man ja diese Tests, weiß ich nicht, ob du die kennst, eine Figur ist zu sehen und dann gibt es vier daneben, die irgendwie gedreht sind und man muss erkennen, im Kopf erkennen, mental rotieren, das ist die Figur, die kann es sein tatsächlich. Ja. Und die Fähigkeit, wenn die gut ausgeprägt ist, die ist auch beispielsweise mit Schulerfolg verbunden in Bezug auf MINT-Fächer ganz stark. Und dann haben wir gedacht, ach, das wäre doch gut. Es gibt in Tansania auch ein großes Bestreben, gerade auch MINT zu fördern, dass wir solche Spiele aussuchen, die Kinder die Spiele spielen. Wir haben die dann auch getestet, vorher und nachher. Das ist dann aber mehr die psychologische Komponente, also da Claudia Kaiser-Pohl drüber sprechen. Und für mich war dann interessant, wir hatten eine 6-wöchige Spielephase und da konnten die Kinder einmal am Tag so ungefähr 40 Minuten spielen. Alle aus der 5. Klasse durften mitmachen. Und die haben dann zum Beispiel Ubuntu gespielt, also ein Spiel mit bunten Klötzern, das man zusammensetzen kann nach Zeit. Und auf jeden Fall bekannt ist, viel Gewinn hatten wir auch mitgenommen. Und ich fand halt so spannend zu sagen, wir haben diese Kinder da, diese Kinder sind da und die lernen Spiele kennen, die sie vorher wirklich noch nicht gekannt haben. Und also keins der Kinder kannte diese Spiele und lernt die kennen und entwickelt Strategien. Und das zu begleiten, das fand ich einfach total toll zu sagen, okay, jetzt sitzt sie da vor diesem Fehlgewinnfeld und man soll diese Vierer reinmachen, aber man muss erstmal eine Strategie entwickeln. Ne? Also man kann die nicht einfach reinmachen. Und das zu beobachten, wir hatten so eine 360-Grad-Kamera dabei, die quasi den ganzen Raum dann aufgenommen hat und dann über die 6 Wochen zu sehen, dass erstmal lernt man die kennen. Zum Anfang diese Spiele, wie auch das Material wird kennengelernt und angeguckt. Und wir hatten einen Lehrer, der konnte gut Englisch und Swahili, die hat dann auch die Spiele erklärt und übersetzt und den Kindern geholfen. Viel kann man auch helfen ohne Sprachkompetenzen. Also die Studierenden, die dabei waren, konnten dann auch ein paar Wörter, aber die konnten halt nicht die Spiele eigentlich erklären und haben aber auch unterstützt. Und dann hat sich das einfach rasant entwickelt, wie in 6 Wochen die Kinder die Spiele spielen konnten. Und aus meiner Perspektive auch das Wichtigste, dass sie viel Spaß hatten daran, also Freude, die wollten. Fast alle sind immer gekommen zum Spielen. Also es war auch ein freiwilliges Angebot in der Mittagspause. Die wollten immer spielen, haben schon gewartet und haben sich manchmal auch gestritten, wer welches Spiel spielen darf.
Ja, habt ihr da Unterschiede beim Spielprozess an sich festgestellt, wo ihr sagt, das läuft vielleicht ein bisschen anders dort ab als bei uns? Ist ein klassischer Spielerabend oder ein klassisches Spielen von Kindern?
Ja, würde ich nicht sagen. Mhm. Also so dieses Explorieren erstmal und dann die Strategien entwickeln und dann auch gewinnen wollen. Oder wir hatten auch IQ-Fit, das kann man auch gut alleine spielen. Das war für manche Kinder auch genau das Richtige. Die haben lieber alleine gespielt, manche haben lieber zusammen gespielt oder in viel gewinnt im Konkurrenzkampf dann. Also ich würde sagen, das ist nicht anders. Das Neue war für mich, dass niemand die Spiele kannte. Und wenn ich hier an der Kinderuni oder irgendwie sowas, wenn ich hier dann mal ein Spiel mitbringe, dann irgendwer kennt die Spiele. Spiele immer, das ist einfach so. Und, es wurde dann viel gespielt und die haben das dann auch, nachdem die Studierenden weg waren, die Spiele weiter angeboten und das hat uns natürlich besonders gefreut.
Ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Stell dir vor, du dürftest eine Spielkiste für Erwachsene zusammenstellen. Mhm. Was müsste da aus deiner Sicht unbedingt rein? Mhm. Das kann ein Spiel sein, das können aber auch 5 Spiele sein.
Ja. Oh, das ist aber schwer. Die Vielfalt, die Heterogenitätspädagogin also, wird immer alles haben.
Offenbar Carcassonne nehme ich an.
Carcassonne fand er okay, könnte nicht schaden. Vielleicht wird man aber auch klassisch sagen, einfach einen Satzwürfel oder einen Satzkarten, mit denen man unterschiedliche Sachen spielen kann. Das würde ich sagen, ist immer dabei. Ich finde Bauklötze für Erwachsene auch gut. Mhm. Einfach, weil es mir Spaß macht. Und da haben wir so ein bisschen stark dieses, gerade bei Spielen, die nicht Brettspiele sind, sondern ich würde mal sagen, so wie Puppenspiel. Also welche erwachsene Person würde sagen, die spielt gerne mit Puppen, wenn keine Kinder dabei sind. So, ne? Also wenn Kinder dabei sind, also mal zu überlegen, was könnten denn, welche Spielzeuge könnte es geben, die man in diese Kiste tun kann, die man auch Spaß hätte als erwachsene Person, auch wenn sie vielleicht eher mit Kindern assoziiert sind.
Ja, vielleicht will man manche Dinge ja auch gar nicht zugeben, die man da drin haben möchte.
Genau.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben auf jeden Fall heute viel gelernt, unter anderem, dass Spielen mehr als ein bloßer Zeitvertreib ist. Es ist Kultur, es ist Lernen und manchmal sogar auch ja ein kleines Stück Selbstentdeckung. Mhm. Vielleicht inspiriert euch das Gespräch ja dazu, mal wieder euer Lieblingsspiel aus dem Regal zu holen oder ein altes Spielzeug in die Hand zu nehmen und einfach drauf loszuspielen. Vielen Dank, Wiebke, für die spannenden Einblicke in deine Forschung und für deine Zeit.
Gerne.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald.
Das war Weiterdenken, der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke.